Eva Lambi-Schmidt aus unserem Studio Shanghai. Und über die Scholz-Reise nach China möchte ich jetzt sprechen mit Nadine Godehardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Forschungsgebiete China, Konnektivität, Geopolitik, politische Ordnungen. Guten Abend, Frau Godehardt.
Guten Abend, Herr Ölmeier.
Wenn wir hier im Beitrag hören, dass Olaf Scholz, dass die ganze Delegation erstmal im Flieger einen PCR-Test machen mussten, dann glaubt man also offenbar den in Deutschland gemachten Tests nicht. Frau Godehardt, haben sich die Chinesen den Kanzler da schon bei der Ankunft zurechtgestutzt, ihm gezeigt, wir sind hier die Chefs, hier läuft alles nach unseren Regeln?
Also definitiv muss man sagen, dass der Ablauf der Reise sehr deutlich zeigt, in was für ein China Scholz gereist ist. Also das wird, denke ich, sehr deutlich mit den Restriktionen der Covid-Politik. Und ich denke nicht, dass man ihn sich zurechtgestutzt hat, aber dass eben für jeden auch in Deutschland und in Europa sichtbar wird, was es eben heißt, jetzt nach China zu reisen, was man da auf sich nehmen muss. Und dass man eben nur diejenigen Personen trifft, die die Chinesen einem vorsetzen und man eigentlich gar keinen Einblick mehr bekommt in die chinesische Gesellschaft.
Unter diesem Aspekt war der Besuch von Olaf Scholz in Peking jetzt zu diesem Zeitpunkt richtig oder nicht?
Ich würde sagen, dass nachdem der Besuch jetzt stattgefunden hat, dass es richtig war, dass er dort war. Es ist klar, dass es im Vorlauf sehr viele Diskussionen dazu gab, ob jetzt der Zeitpunkt richtig ist. Ich selber war auch sehr kritisch, einfach weil es so nah auch an dem Ende des Parteikongresses lag. In Deutschland wurde ja auch sehr viel diskutiert über die Entscheidung zum Hamburger Hafen. Viele, viele Gründe, warum man kritisch sein konnte ob der Reise. Aber ich denke schon, dass diese Reise jetzt im Nachhinein durchaus auch als ein gewisser Erfolg zu sehen ist. Ich denke, dass man gesehen hat, Olaf Scholz und sein Team, sie waren wirklich sehr gut vorbereitet auf das, was sie dort erwartet. Das war kein naiver Besuch eines Bundeskanzlers, sondern das war schon eine sehr durchgeplante Reise von Seiten auch der, also auch von der deutschen Seite.
War Scholz denn klar genug in seinen Forderungen und in seiner Kritik, vor allem in Bezug auf Taiwan und auf die Uiguren?
Ich denke, man kann immer mehr fordern, das ist richtig. Aber wenn man sich überlegt, wie so die letzten Reisen nach China vor der Pandemie stattgefunden haben und wenn wir uns daran erinnern, wie Pressekonferenzen noch unter Merkel stattgefunden haben, dann ist das eine deutlich andere Sprache, die jetzt gesprochen wurde. Also mit den Ergebnissen und dem Fokus auf diese politischen Themen, auf die globalen Herausforderungen, denke ich, hat Scholz sehr deutlich gemacht, dass China eben ein politischer Akteur in der Weltpolitik ist und eben nicht mehr nur als Wirtschaftspartner Deutschlands betrachtet wird. Und das ist schon ein Wandel in der deutschen China-Politik, auch wenn man immer deutlicher aussprechen kann, deutlicher Kritik üben kann. Aber es war letztlich auch ein Antrittsbesuch, das muss man dazu sagen, der natürlich auch bestimmten Protokollen unterliegt. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann war er sehr, sehr deutlich, insbesondere halt auch in der Pressekonferenz.
Glauben Sie, er wird auch so wahrgenommen von der politischen Führung dort oder also als kritischer Geist oder eher als Mittler jetzt natürlich in der ganzen Ukraine-Geschichte oder als Bittsteller für die deutsche Wirtschaft?
Also ich denke, man muss da schon unterscheiden, dass die chinesische Propaganda sehr stark versucht, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in den Vordergrund zu stellen und eben auch in den Vordergrund zu stellen, dass Deutschland eine souveräne Position hat, unabhängig von den USA, was ja im Vorlauf in der chinesischen Presse rauf und runter geschrieben wurde. Das ist eine Sache, aber ich denke schon, dass es eine durchaus klare Sprache war mit Bezug auf Taiwan, mit Bezug auf Menschenrechte, auch mit Bezug auf die Ukraine, auch eine direkte Sprache, die durchaus auch bei der politischen Führung in Peking verstanden wird. Dass man das jetzt nicht unbedingt in der chinesischen Berichterstattung nachlesen kann, das denke ich, ist nachvollziehbar, wenn wir doch sehen, dass wir hier über ein mittlerweile doch durchaus totalitäres Land sprechen.
Eben, Sie sprechen es an, totalitäres Land. Hat er denn etwas, auch wenn er klar war in seiner Sprache, glauben Sie, er kann damit nachhaltig etwas bewirken mit seiner Kritik?
Also ich denke, in erster Linie war es sehr wichtig, Zeichen nach Deutschland und nach Europa zu senden, dass er jetzt als erster Europäer, der nach dem 20. Parteikongress nach China reist, eben diese klare Sprache auch findet. Ich meine, man muss schon auch sehen, dass er damit durchaus auch eine bestimmte Messlatte jetzt gesetzt hat. Das heißt, jeder, der nach ihm dorthin reist, ob das nun Macron ist oder andere, müssen sich durchaus fragen, fallen wir jetzt hinter diese Wortwahl zurück oder werden wir sogar in bestimmten Punkten noch kritischer sein? Das heißt, das ist durchaus ein Maßstab, auch wenn wir vielleicht in unserer Diskussion in Deutschland, auch in der medialen Diskussion, oftmals viel, viel kritischer sind und auch sehr viel mehr vielleicht an deutlicher Sprache verlangen, muss man doch überlegen, dass in diesem diplomatischen Kontext das hier durchaus ein Kontrastprogramm ist zu dem, was in Pressekonferenzen unter Merkel stattgefunden hat.
Kommen wir zum Ukraine-Krieg. Ist das Drängen auf Frieden der Chinesen Lippenbekenntnis oder ist das tatsächlich Absicht und auf wessen Seite ist denn China eigentlich?
Also ich denke, dass sich in der Position Chinas zur Ukraine nicht viel verändert hat. Also auch das, was jetzt bei dem Treffen mit Xi Jinping von beiden Seiten geäußert wurde, also insbesondere natürlich auch von Xi wiederholt wurde, das sind eigentlich Formulierungen, die wir alle auch vorher schon gehört haben. Es ist eigentlich so, dass während des ganzen Ukraine-Kriegs Xi Jinping an sich eher, ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstrichen, eher moderat sich geäußert hat. Und es waren eher andere, also wie der Außenminister, die eben dann oftmals sehr stark auch die russische Position unterstützt haben. Das heißt, das ist nicht so neu. China wird weiterhin diese Unterstützung Russlands, diese symbolische Unterstützung Russlands weiterfahren. Es wird weiter in dieser pro-russischen Neutralität verharren. Und dennoch gibt es durchaus auch Interessenpunkte. Also das heißt, die Unzufriedenheit über den Krieg in der Ukraine, die hat Xi Jinping bei seiner Reise nach Zentralasien schon deutlich gemacht. Und auch die Auswirkungen des Krieges, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die spürt China natürlich. Und ich denke, da gibt es dann schon Punkte, wo man auch deutlich immer wieder China darauf hinweisen muss, von deutscher, von europäischer Seite, auch von US-amerikanischer Seite, dass es ein gemeinsames Interesse durchaus ist, diesen Krieg zu beenden und dass China eben auch eine Rolle in diesem Krieg spielt, wenn sie auch keine Kriegspartei sind.
Was steckt denn Ihrer Meinung nach hinter dieser, wie Sie sagen, pro-russischen Neutralität?
Naja, es ist so, dass China mit Russland bestimmte Ansichten teilt. Das sind Ansichten über die Weltordnung, welche Rolle die USA dort spielen und auch die NATO. Das heißt, das haben wir seit Anfang des Ukraine-Kriegs immer wieder auch gehört. Insbesondere wenn es um die Kriegsursachen geht, wird eben das russische Narrativ sehr stark geteilt. Ich denke, die Grundansicht, dass die USA sowohl Russland als auch insbesondere China eben eindämmen wollen, wird von beiden Seiten geteilt. Und das ist sozusagen das, was beide Länder verbindet. Und dann gibt es eine sehr komplexe Beziehung, die so schnell, wie sie jetzt vielleicht ein Bündnis schließen, aber am nächsten Tag auch wieder vorbei sein kann. Also das ist dadurch eben auch wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis und kann sich durchaus auch ändern.
Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung nach im Moment China gegenüber verhalten? Sollte man sich wirtschaftlich gerade unabhängig machen? Darf man weiter auf Wandel durch Handel setzen? Kann man sich es erlauben, überhaupt auf diesen Riesenmarkt und auf diesen Riesenlieferanten China zu verzichten?
Also ich denke, Wandel durch Handel, davon spricht eigentlich niemand mehr. Das ist tatsächlich Geschichte und ich denke, das hat diese Reise von Scholz jetzt auch nochmal deutlich gemacht. Natürlich wurden doch auch die Schwierigkeiten angesprochen und dass man China auch als politischen Akteur und nicht mehr nur als wirtschaftlichen Partner sieht, das wurde doch sehr deutlich und ich denke, das ist auch genau die Sprache. Man muss die Interessen, deutsche und europäische Interessen, weiterhin sehr deutlich ansprechen und muss sehr deutlich hier auch seine Ziele formulieren. Das wird nicht immer einfach sein. Das wird man vielleicht auch noch besser machen in Zukunft. Aber das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und mit Blick auf die Wirtschaft, natürlich geht es um Diversifizierung, darum, strategische Abhängigkeiten zu reduzieren, insbesondere in der kritischen Infrastruktur. Ich hoffe, dass solch ein Einzelfall wie jetzt der Hamburger Hafen auch in Deutschland dazu führt, dass man einfach grundsätzliche Debatten darüber führt, welche kritische Infrastruktur man schützen muss. Und bei welcher man vielleicht auch das eben nicht kann. Denn dass wir alles schützen können und uns vor allem absichern können, das ist nicht möglich. Deswegen muss man priorisieren. Und diese Debatten, die müssen auch anschließen, sage ich mal, an solch eine Reise. Und das ist dann durchaus auch eher eine innenpolitische Aufgabe.
Sagt Nadine Godehard von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Gedanken zur Kanzlerreise nach China und Ihnen noch einen schönen Abend.
Dankeschön.